55,5 Milliarden. Diese Zahl erzählt eigentlich schon die ganze Geschichte. Ich denke, Sie werden kaum jemanden dieser Tage noch dazu erklären müssen, dass hier die 55,5 Milliarden Euro gemeint sind, um die man sich bei der Krisenbank Hypo Real Estate verrechnet hatte. Die Radio Wissen hat Rechenfehler und ihre Folgen zum heutigen Tagesthema gemacht. Wir beschäftigen uns jetzt ganz speziell mit Fehlern, die bei Rechnern auftreten, sprich bei Computern. Über Softwarefehler möchte ich mit Professor Dr. Thomas Huckle, Informatiker an der Technischen Universität in München, sprechen, der sich intensiv mit Softwarefehlern auseinandersetzt. Guten Tag, Herr Professor Huckle.
Guten Tag.
Wenn wir jetzt über Softwarefehler, deren Ursachen und Folgen sprechen wollen, dann natürlich zunächst mal die Frage, was versteht man denn eigentlich genau unter einem Softwarefehler?
Ja, das ist relativ schwierig abzugrenzen, weil man auf der einen Seite natürlich Hardwarefehler hat, man hat Bedienfehler und das ist eigentlich relativ selten, dass man auch volle Informationen hat, wo der Fehler genau passiert ist. Deswegen fasse ich das immer relativ weit, den Begriff. Wenn man an dem einen Ende der Skala anfängt, dann wäre natürlich ein Softwarefehler zum Beispiel verursacht durch einen einfachen Tippfehler, dass man beim Schreiben des Programms sich vertippt. Sowas ist auch schon vorgekommen. 1962 ist da zum Beispiel die Mars-Sonde Mariner 1 abgestürzt, weil man einen Strichpunkt durch ein Komma ersetzt hat. Etwas komplizierter sind dann schon Kommunikationsfehler zwischen Programmteilen, die dann falsche Daten miteinander austauschen. Also Programm wird ja modular geschrieben und aufgebaut. Und wenn natürlich ein Programmteil andere Maßeinheiten verwendet als der zweite Programmteil und die werden dann falsch übergeben, dann hat sowas auch gravierende Auswirkungen. So geschehen zum Beispiel beim Mars Climate Orbiter 1999, wo ein Programmteil metrische Einheiten verwendet hat und der andere US-Einheiten. Dann muss natürlich ein Programm auch mit unvorhergesehenen Fällen auch in der Bedienung fertig werden. Zum Beispiel kann mal durch eine Null dividiert werden. Sowas muss natürlich abgefangen werden, dass sowas nicht passiert. Oder eine Bedienung, dass das Bedienpersonal zum Beispiel 256 Mal auf die Enter-Taste drückt und damit eine Bestrahlung bei einem Röntgengerät startet, wodurch der Patient dann quasi ja verstrahlt wird. Damit muss einfach eine Software rechnen, dass sowas passieren kann.
Letzteres klang jetzt nach einem echten Beispiel.
Ja, genau. Das wäre also der Terrax 25, der von 1975 an entwickelt wurde zur Tumorbehandlung. Und da ist es tatsächlich passiert, dass dann durch so einen Softwarefehler, dass die Bedienung im Prinzip einfach eine Bestrahlung starten konnte, indem sie lange genug eine Taste gedrückt hat. Und dann wurde der Patient also mit vollkommen falschen Strahlenwerten bestrahlt und im Endeffekt sind die dann auch dran gestorben. Also sowas muss Software einfach verhindern, dass sowas passiert. Und noch dazu kommt natürlich die Komplexität der Probleme und der Projekte, die man auch mit einrechnen muss. Manchmal sind die Probleme, die man lösen will, so kompliziert, dass das Programm das gar nicht schaffen kann. Also wenn man an Gepäcktransport an Flughäfen denkt, das ist so ein klassisches Problem. Ich weiß nicht, wer noch an Heathrow Terminal 5 sich erinnert. Da gibt es also auch Sachen, so ein Gepäcktransport ist einfach ein Problem, das hochkompliziert ist und das kann ein Programm gar nicht schaffen. Und das muss man natürlich vorhersehen, dass sowas nicht gehen kann.
Jetzt höre ich aber so durch, die Software ist da schuld in den Formulierungen, aber ganz hinten steht wahrscheinlich doch immer der Mensch.
Genau, entweder in der Entwicklung der Software, dass er natürlich nicht alle Fälle vorhersieht, oder dann auch in der Bedienung von Software, dass man sie einfach die Bedienungsanleitung nicht durchliest, um es mal einfach zu sagen, und die Software falsch verwendet.
Wenn wir jetzt die Programmierungsfehler nehmen, wie häufig sind die denn?
Ja, da gibt es also so alte Richtwerte, wo man sagt, also ein Programm besteht ja aus Zeilen, Text im Endeffekt, und dass da pro 1000 Zeilen Programmtext man in Standardsoftware eigentlich mit 25 Fehlern rechnen muss. Wenn sich jetzt ein Programmierer wirklich sehr bemüht und sein Programm genau kontrolliert, dann geht man davon aus, dass da 2 Fehler pro 1000 Zeilen sind. Und die NASA, die prüft ihre Programme ganz speziell intensiv und sagt, dass sie weniger als einen Fehler pro 10.000 Zeilen hat. Wenn man das mal in einem Beispiel sich anschaut, eine Handysoftware heutzutage besteht aus mindestens 200.000 Zeilen Code. Mhm. Das heißt, eine Handysoftware muss man damit rechnen, dass da 600 Fehler drin sind. Einfach braucht man sich also nicht wundern, wenn da mal was schief geht. Noch schlimmer ist es natürlich bei Betriebssystemen, also Windows 95, diese erste Version von Windows, bestand aus 10 Millionen Zeilen Code. Da kann man also hochgerechnet sagen, dass da ungefähr 200.000 Fehler drin waren in dem Programm.
Da ist es ja eigentlich viel mehr erstaunlich, dass das Ding überhaupt noch läuft.
Genau, also das ist einerseits natürlich diese Häufigkeit, die wir sehen. Auf der anderen Seite, es geht ja hier um hochkomplexe Systeme, wo natürlich kleinste Fehler auch eine wesentlich gravierende Wirkung haben. Und dagegen kämpft jetzt also die Informatik, der Software-Ingenieur an, dass er praktisch Tools entwickelt, wie man gute Programme schreibt, wie man guten Code schreibt, um genau gegen diese Wand anzulaufen und gegen diese Fehlerhäufigkeit.
Das heißt, die Programme fehlertoleranter zu machen, dass man da sagt, die passieren eh irgendwo, aber mein Programm hält die sozusagen aus? Oder heißt das, die Fehler aufzuspüren, bevor das Ding auf den Markt geschossen wird, das Programm?
Eigentlich beides. Also, dass man auf der einen Seite Methoden hat, wie entwickelt man Software, modular, austesten und ähnliche Techniken. Und auf der anderen Seite natürlich auch beim Schreiben der Software versucht, wirklich alle auftretenden Fälle abfangen zu können, was heutzutage auch viel einfacher ist, weil einfach die Rechner natürlich schneller sind, mehr Speicher haben. Früher hat man da eher mal Probleme, dass man mit Speicher knausrig sein musste und mit Rechenzeit. Das fällt also Gott sei Dank weg. Und an beiden Fronten muss man also kämpfen, um die Programme sicherer zu machen.
Werden denn Fehler derzeit häufiger oder eher seltener? Oder gab es sowas wie eine Hochzeit von Softwarefehlern?
Also in der Anfangszeit war natürlich so eine gewisse Euphorie, als alles auf Computer umgestellt wurde, wo man dachte, ja, Computer, der macht ja keine Fehler, das ist ja alles richtig. Und dann konnte man sich gar nicht vorstellen, dass da wirklich Fehler passieren. Das hat eine Zeit gedauert, bis man gemerkt hat, dass der Computer natürlich Fehler macht und gerade in den Software, in den geschriebenen Programmen sehr viele Fehler sind. Heutzutage hat man diese Euphorie verloren und ist wirklich in der Wissenschaft bestrebt, wie entwickle ich Programme so, dass ich möglichst Fehler vermeide.
Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, den Millennium-Bug, also den 2000er, das 2000er-Problem sozusagen. Ja. War das wirklich ein Fehler oder war das eine Kurzsichtigkeit?
Es war natürlich eine Kurzsichtigkeit, dass man damals, ja 1960 oder wann auch immer, diese Programme in COBOL geschrieben hat, einfach sich nicht vorstellen konnte, dass man Ende des Jahres 2000 erreicht. Und dann hat man eben für die Jahreszahlen nur zwei Stellen vorgesehen. Und als dann das Jahr 2000 näher kam und man immer noch diese Programme in COBOL verwendet hat, dann hat man natürlich kalte Füße bekommen und hat versucht, das zu reparieren, hat also sehr viel Geld reingesteckt. Wobei dann beim tatsächlichen Jahreswechsel eigentlich sehr wenig passiert ist. Aber auf jeden Fall war da das erste Mal wirklich ein Bewusstsein geweckt, was alles mit fehlerhafter Software, was dann alles kaputt gehen kann.
Das Internet ist ja auch so ein bisschen Reparaturgarage für mögliche Softwarefehler. Es ist ja so, dass wenn ein Programm rauskommt, dann dauert es nicht lange und dann gibt es ein Update, was verschiedene Fehler beheben kann. Ohne Internet wäre diese Form der schnellen Programmierungsproduktion, nenne ich sie jetzt mal, vielleicht gar nicht möglich.
Da musste man dann eben warten, bis die neue Version des Programms rauskam. Auf der anderen Seite müssen das die Firmen ja sogar in Kauf nehmen. Sie wollen ja ihre Produkte möglichst schnell auf den Markt bringen. Wenn sie zu lang warten, dann ist die Konkurrenz schon da und verkauft ihr Produkt und man selber schaut in die Röhre. Also muss man möglichst schnell reagieren und dann nimmt man das eben in Kauf, dass das Programm durchaus Fehler hat und lässt dann den Kunden so ein bisschen als Tester auch ran und übers Internet kann man dann diese Updates einspielen, was man ja auch immer machen sollte, auch schon aus Sicherheitsgründen, um Hackern nicht den Zugang zum eigenen Computer zuzulassen.
Vielen Dank für das Gespräch über Fehler in der Software oder vielmehr Fehler beim Erstellen der Software oder im Umgang mit ihr sprach ich mit Professor Dr. Thomas Huckle, Informatiker an der Technischen Universität in München.